Tonsteine, Scherben und der Rauchhaus-Song. 17 Uhr und 13 Minuten hört die Morning Show am Nachmittag auf Flux FM.
Gute Ideen für ein gutes Leben. Präsentiert von Flux FM und The School of Life Berlin.
Ja, die School of Life Berlin ist quasi unser Thema in den nächsten Minuten. Wir sprechen über die nicht ganz unkomplizierte Frage, wie finde ich einen ethischen Weg durchs Leben? Das ist die Überschrift, unter der nächsten Donnerstag ein Talk stattfinden wird im Fluxbau. Mit dabei neben Catherine Newmark, die wir schon kennen als regelmäßige Gästin hier bei Flux FM und als Mitherausgeberin des Philosophiemagazins. Neben ihr wird auch der Journalist und Autor Hajo Schumacher auf der Bühne stattfinden und über diese Frage sprechen. Um uns vielleicht schon mal ein bisschen einzustimmen, ist Catherine Newmark jetzt bei mir. Wir werden versuchen, das Thema schon so ein bisschen anzuteasen beziehungsweise in das Thema hineinzuführen, wenn man das so sagen kann. Ich sage erstmal nochmal Hallo und herzlich willkommen, Catherine.
Hi.
Hi, wie geht's dir?
Sehr gut.
Sehr schön. Wir haben uns schon viel zu lange nicht gesehen. Ich bin froh, dass du mal wieder da bist. Heute sprechen wir aber nicht über eine Sonderausgabe des Philosophiemagazins, für die du ja auch immer wieder verantwortlich bist. Nein, wir sprechen über die School of Life. Für die ganz wenigen da draußen, die noch gar nicht wissen, was die School of Life ist. Du bist ja jetzt auch nicht die Miterfinderin, aber bist da ein bisschen verbandelt. Kannst du beschreiben, was die vorhaben?
Naja, das ist halt der Versuch, dass man Philosophie und philosophisches Nachdenken, aber auch Psychologie so ein bisschen in einem für breiteren Rahmen macht, dass man tatsächlich also, die School of Life bietet Seminare an, sie macht immer wieder Talks und Diskussionen und es ist sozusagen die Idee, dass man eben ganz und gar unakademisch, sondern tatsächlich sozusagen ganz nah am Leben so eine Reflexion, ein Nachdenken über wie wir leben und was wir wollen und es ist durchaus auch ein Hilfsangebot, aber so eins, was wo man versucht, zwischen Philosophie, Psychologie und Alltag ein bisschen zu vermitteln.
Die Frage, wie kann ich einen ethischen Weg durchs Leben finden, die stellt sich eben auch nicht nur der Philosoph oder die Philosophin, sondern seit einigen Jahren ist es eine Frage, die, glaube ich, jedem und jeder schon mal quasi im Kopf aufgetaucht ist, denn man stellt fest, verdammt, meine neuen Turnschuhe sind doch wieder von Kindern zusammengenäht worden, obwohl ich versucht habe, darauf zu achten, dass das Erwachsene machen in Zukunft. Du verstehst, was ich meine. Ja. Es gibt in jeder Ecke quasi Fallen, die dann dazu führen, dass man feststellt, so ethisch führe ich mein Leben gerade nicht. Wir haben gestern über den Weltwassertag gesprochen, da hat mir jemand erklärt, dass eine Tasse Kaffee ungefähr 140 Liter Wasser verbraucht, damit die quasi hier in Germany getrunken werden kann. Da denkt man sich auch, die 140 Liter Wasser, die hätte jemand anders vielleicht besser gebrauchen können als ich in dieser einen Tasse Kaffee.
Allerdings, ja.
Und wenn man sich das Ganze dann so immer weiter überlegt, muss man ja fast schon zum Schluss kommen, es ist super schwierig, einen ethischen Weg durchs Leben zu finden im Kapitalismus im 21. Jahrhundert.
Ja, das ist, glaube ich, die Grundproblematik, vor der wir alle uns fast jeden Tag gestellt sehen, weil wir ja, also ich meine, ganz basal ethisch denkt man, okay, dass ich muss Gutes tun in meinem Nahbereich, ich muss niemandem schaden. Das wäre ja so eine basale Definition von Ethik, die ich eigentlich ganz schön finde, durchs Leben zu kommen, ohne jemandem zu schaden. Mhm. Aber da kommt schon die Krux auf, weil man das sozusagen bei jedem Gang in den Supermarkt oder ins Kleidergeschäft, die Frage ist, schade ich den Leuten, wem schade ich mit meinem Einkauf?
Ja.
Ich kaufe Bioprodukte, das ist irgendwie besser als konventionelle Landwirtschaft. Aber ist denn Biofleisch wirklich viel besser? Dann lese ich ein Buch von Hilal Seskin, die irgendwie zeigt, dass auch die Biohöfe natürlich, dass auch ein Leiden der Tiere irgendwie nicht ausgeschlossen ist, das auch mittlerweile schon industriellen Maßstab angenommen hat. Das ist nur unwesentlich besser als konventionelles Fleisch. Also man sollte ganz auf Fleisch verzichten, dann macht man das nicht und dann hat man ein schlechtes Gewissen. Oder diese ganze Geschichte, ich meine das mit den Kleidern, das ist super kompliziert. Es gibt ja mittlerweile auch Ethiker, die durchaus sagen, natürlich sind das schlechte Bedingungen in Bangladesch, wo Billigkleider hergefertigt werden, aber gleichzeitig ist es auch eine Möglichkeit, überhaupt Arbeit dahin zu bringen und einen Aufstieg einem Land zu ermöglichen. Also müssen wir das vielleicht auch fördern. Und da wird es wahnsinnig kompliziert.
Da wird es richtig kompliziert gerade, ja.
Weil ich als Individuum sozusagen, es reicht nicht, wenn ich jetzt dir nichts Böses tue, wenn ich nett zu dir bin, wenn ich vielleicht auch mal eine höfliche Lüge anbringe im Alltag, um damit sich jemand besser fühlt. Also ich kann in meinem Nahbereich versuchen, ein guter Mensch zu sein, aber ich bin impliziert in ein System, was es mir fast aufdrängt, an irgendeiner Stelle jemandem zu schaden.
Ja.
Und dann kann man natürlich die große Systemkritik, die große Kapitalismuskritik fahren und sagen, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das System insgesamt zwingt uns in ein unethisches Leben und dann die Frage daraus, also die Konsequenz daraus ist kompliziert. Ich meine, die einen sagen, okay, macht eh alles nichts, ich werde jetzt total passiv, ich kaufe, was ich will. Und die anderen, die wollen dann Weltrevolution machen und das ist auch nicht so einfach zu machen.
Ja.
Also ich meine, die die, ich glaube auch nicht, dass wir an dem Abend wirklich die Fragen lösen
können. Ich wollte vorbeikommen am Donnerstag und mir aufschreiben, wie das geht mit dem Weg, mit dem ethischen Weg durchs Leben.
Ja, ich glaube, es hilft auf jeden Fall, sich darüber Gedanken zu machen, ja, an welchen Stellen ich vielleicht sinnigerweise und nützlicherweise so an kleinen Stellen etwas ändern kann und dann auch sich Gedanken zu machen, wo kann ich vielleicht tatsächlich in den politischen Prozess eingreifen. Ich meine, ein Beispiel, was mir zum Beispiel gerade am Herzen liegt, was ich kompliziert finde, ist, ich habe kleine Kinder und ich muss die jetzt einschulen. Und dann gibt es ja so dieses bildungsbürgerliche Ding, dass man irgendwie bessere und andere Schulen sucht. Ja. Und ich finde das demokratietheoretisch sehr kompliziert und unangenehm. Ja. Aber gleichzeitig...
Oder dass die Leute halt aus Kreuzberg wegziehen, sobald die Kinder im schulfähigen Alter sind, weil sie sagen, nee, also dann sind mir doch zu viele Ausländerkinder hier.
Ja, und wenn man das mit anderen Eltern bespricht, dann finden die das irgendwie erstmal unproblematisch. Und wenn man so ein bisschen nachdenkt, finden sie es eigentlich auch. Das geht nicht. Also man müsste sich doch dafür einsetzen, dass die Schulen insgesamt besser werden. Ja. Jetzt, wie mache ich das? Muss ich mich in den Bezirksrat wählen lassen? Wie kann ich das eigentlich tun? Und das ist halt ein viel steinigerer Weg, als aus Kreuzberg wegzuziehen.
Ja, aber das Lustige ist ja dann, dass sogar diese Think Global, Act Local Nummer führt ja dann in eine Situation, die wahnsinnig kompliziert ist. Selbst die unmittelbare Umgebung quasi ethisch mitzugestalten, fällt schon ziemlich schwer.
Ja, das ist richtig. Und ich meine, das hat natürlich damit zu tun, dass alles mit allem verbandelt ist. Und gut, eine Konsequenz wäre jetzt einfach wirklich Depression, oder? Mhm. Nietzscheanisch zu sagen, Schuld und schlechtes Gewissen, auch eine so moralische Kategorien, die wir beiseite schieben müssen. Und dann sich sozusagen in gänzlicher Selbstherrlichkeit einfach über die gesamte abendländische Moral hinwegsetzen. Das finde ich keine besonders gute Lösung. Allerdings sind sozusagen diese traurigen Passionen, wie mit, um mit Spinoza zu sprechen, wo man dann eben in diese Schuld- und Depressionszustände verfällt, die machen einen auch passiv und wenig sozusagen, dann tut man auch nichts mehr Gutes.
Ja. Und ja, der einzige Ausweg, der mir jetzt noch eingefallen wäre, wäre ja zu sagen, ich besinne mich jetzt zurück aufs Geistliche und gehe von mir aus ins Kloster und werde Mönch, aber auch das ist ja im Prinzip nur ein Rückzug ins Passive. Also der versucht dann, sich komplett rauszuhalten aus der Nummer. Und sich auf das Jenseits zu freuen. Ja, weiß
das,
ja nicht.
Ja, das ist so ein klassischer religiöser, aber auch philosophischer Weg. Ich meine, die Stoiker machen das auf jeden Fall. Das ist ein Rückzug in die innere Zitadelle, wo ich unterscheide streng zwischen Dingen, die in meiner Macht liegen und Dingen, die nicht in meiner Macht liegen.
Genau.
In meiner Macht liegt, dass ich freundlich zu meiner Umwelt bin, dass ich hier und da eine gute Tat vollbringe, dass ich Almosen gebe oder spende. Und nicht in meiner Macht liegt der ganze politische Wirrwarr der Welt.
Die Hungerkatastrophe auf dem afrikanischen Kontinent.
Genau.
Und weil es nicht in meiner Macht liegt, denke ich da stoisch nicht drüber nach. Also halt ich es mir vom Leibe oder wie?
Genau, das ist eben die Problematik, weil dann, also die Frage ist auch, wo man diese Grenze zieht, was liegt in meiner Macht? Und eben das Beispiel des Einkaufsverhaltens zeigt eben, es liegen doch gewisse Dinge wiederum in meiner Macht.
Ja.
Und aber auch die sind sehr unklar, wie sie zu lösen wären. Und ich meine, der Rückzug hat natürlich das Problem, dass er apolitisch wird und im Engagement als Bürger. Und im Moment haben wir doch alle das Gefühl, dass wir als Bürger eigentlich uns engagieren sollten, auch politisch, dass wir die politische Situation mitgestalten sollten, dass wir wieder ein bisschen wegkommen sollten von diesem Privatvergnügen, was vielleicht auch so eine Folge von Kapitalismus ist. Also er hat uns mit unserem Gewissen quasi, lässt er uns einfach shoppen gehen.
Ja.
Dann, also wenn wir auch nur über das Einkaufsverhalten nachdenken, sind wir auch schon in der kapitalistischen Logik. Ne? Also was soll ich einkaufen?
Ja.
Vielleicht auch nicht die zentrale ethische Frage dieser Welt.
Und hoffentlich nicht. Also wahrscheinlich ist es relativ nah dran, traurigerweise.
Ja, und also die Frage ist eben tatsächlich, ob wir uns nicht vielleicht doch wieder politische Formen vorstellen können, wo wir nochmal einfach sozusagen in einer anderen Art von Aktivität in eine öffentliche politische Diskussion hineingehen. Und das ist ja so eine Frage, die in Philosophie und Geisteswissenschaften und überhaupt in der Öffentlichkeit gerade so diskutiert wird. Wie finden wir diese Foren? Wie können wir das machen? Wie können wir sozusagen bürgerschaftliches Engagement nochmal neu kreieren? Und das ist ja dann auch schon wieder eine Frage, auf die ich keine Antwort habe jetzt im engeren Sinne, aber die man sich eben stellen muss. Gehört das für mich zu einem guten Leben dazu oder begrenze ich mich eben damit, dass ich niemandem aktiv schade?
Mhm. Man merkt schon, man kann da relativ schnell vom Kleinen ins Große kommen und auch über große Weltzusammenhänge sprechen oder muss man sogar, denn du hast es gerade schon so schön gesagt, es hängt dann doch eben alles mit allem zusammen. Wir versuchen gleich nochmal ein bisschen vielleicht über die Veranstaltung am Donnerstag zu reden und aufzuklären, was da genau passieren wird. Was wird Hajo Schumacher für einen Input bringen? Weißt du schon, was er für Ideen hat? Hast du mit ihm schon gesprochen? Wir werden es erfahren in circa 3 Minuten und so lange läuft Lady Hawk auf Lux FM. Lady Hawk, Paris is Burning, 17:26 Minuten. Bei mir im Studio ist immer noch Catherine Newmark, die auch für die Sonderausgaben des Philosophie-Magazins zuständig ist. Hier sprechen wir aber heute nicht über das Philosophie-Magazin, nein, wir sprechen über die School of Life und die nächste Veranstaltung der School of Life im Fluxbau. Dort wird es um die Frage gehen, wie finde ich einen ethischen Weg durchs Leben? Und mit von der Partie ist neben Catherine Newmark eben auch der Journalist, Schriftsteller und Autor Hajo Schumacher. Schriftsteller und Autor war jetzt doppelt, aber da kann er sich jetzt drüber freuen. Hajo Schumacher, bekannt aus Funk und Fernsehen, aber eben auch vor allen Dingen als schreibender Journalist. Wie seid ihr auf den gekommen, beziehungsweise was kann man von Hajo Schumacher erwarten? Hast du mit ihm schon gesprochen über den Abend?
Ich habe mit ihm nur kurz gesprochen. Ich habe mich gefreut, mal mit ihm persönlich zu sprechen. Ich finde ihn, das ist ein spannender und intelligenter Kopf. Ich weiß nicht genau, worüber er genau sprechen will an dem Abend, aber das werden wir ja rausfinden. Eine Sache, die ich weiß von unserem kurzen Vorgespräch, ist, dass ihn die Kartoffel umtreibt. Mhm. Nämlich wahrscheinlich die ethischen Fragestellungen, die sich beim Kauf einer Kartoffel schon stellen. Ich vermute, es hat eben auch etwas mit Fairtrade, etwas mit Wasser zu tun, mit Landwirtschaftsbedingungen. Ich glaube, daran kann man sicher die Problematik umreißen. Und ansonsten lasse ich mich ein bisschen überraschen, welche Probleme ihn im Alltag umtreiben. Es geht ja darum, dass wir sozusagen miteinander drüber reden, wie wir aus unseren alltäglichen Fragen, die wir uns eben selber stellen, irgendwo rauskommen. Ja. Oder ob uns die Philosophie, das Nachdenken darüber in irgendeiner Weise weiterhilft. Das ist sozusagen die Intention des Abends, dass wir da versuchen, ein paar Antworten oder zumindest ein paar Fragen durchzudiskutieren, ja, auch wenn wir nicht zu einer Antwort kommen.
Man hat ja den Eindruck, im 21. Jahrhundert, 2017, ist das Ganze noch komplizierter geworden. Man sieht vielleicht auch Zusammenhänge, die vorher nicht so klar waren. Man merkt, es hängt wirklich alles mit allem zusammen. Ist es denn wirklich schwieriger geworden in den letzten 50 bis 100 Jahren, als Teil der westlichen Gesellschaft einen ethischen Weg durchs Leben zu finden? Oder war das schon immer mit mehr Komplikationen verbunden, als man sich das heutzutage vorstellt?
Also ich glaube, was heutzutage stärker und schärfer geworden ist, ist der Konflikt, den man empfindet, weil wir uns alle sozusagen real freier sind in unserer Lebensgestaltung und uns auch normativ und sozusagen vom Selbstbild her als freier denken. Das heißt, die Entscheidungen, die wir treffen, sind auch unsere eigenen. Und wenn sie falsch sind, dann ist es auch unsere eigene Schuld. Mhm. Und darum wird dieses Schuldproblem, also wir sind nicht mehr ganz so stark gezwungen und gedrungen in Strukturen und Gesellschaftsformen zu leben, sodass wir dann doch den Eindruck haben, dass wir eben sehr vieles individuell entscheiden und daraus sehr viele Konsequenzen erwachsen. Und ich glaube, dieser Notstand ist größer geworden. Ich glaube,
früher hätte man sagen können, der Kaiser unterdrückt die Völker auf dem afrikanischen Kontinent. Ich habe damit nichts zu tun.
Ja, und ich glaube, ich meine, in gewisser Weise kann man auch sagen, früher war das Elend und die Not der Welt waren in gewisser Weise früher näher an uns dran, weil die sozusagen diese sehr großen Scheren zwischen Reich und Arm in unseren Ländern noch größer waren, während wir heutzutage mit Sozialsicherungssystemen doch weniger Elend auf unseren Straßen haben, dafür mehr Elend in der dritten Welt. Wir haben das sozusagen ausgelagert. Wir sehen es nicht mehr direkt vor uns. Also wir fahren nicht mehr direkt mit unseren Kutschen über Bettler hinweg und so weiter. Oder wir sind jetzt auch nicht mehr die Bettler hier. Also es gibt natürlich noch Armut in Deutschland, aber im Vergleich zur Weltarmut ist sie vergleichsweise beschränkt. Und ich glaube, dadurch hat sich natürlich auch eine Perspektive verschoben, weil wir es nicht mehr so direkt vor uns sehen. Aber wir denken gleichzeitig auch nicht, das ist einfach so, wie es Gott gewollt hat, sondern wir denken, wir müssen daran was ändern. Ja. Und darum ist dieser Zwang etwas größer geworden. Und vielleicht, was ich noch sagen wollte, nachdem wir vorhin schon so viel darüber gesprochen haben, dass es lauter dilemmatische Situationen sind, also die keine gute Lösung haben. Es gibt schon philosophischerseits auch so kleine Lösungsansätze, wo man sagen kann, aus diesem großen Schuldkomplex und diesem Gefühl, ich bin für alles verantwortlich und ich schaffe aber nichts wirklich besser zu machen. Es gibt so Vorschläge, wie man da rauskommt. Zum Beispiel ein ganz guter Vorschlag finde ich den von den effektiven Altruisten. Das ist so eine junge Schule von Ethikern, die sagen einfach, wir sind der reichste Teil der Welt. Jeder von uns, der ein durchschnittliches Einkommen hat, sollte 10% seines Einkommens spenden.
Das hört sich echt effektiv altruistisch an.
Auch. Tatsächlich, und zwar für eine Reihe von Entwicklungsprojekten und Charities, die dann auch empfohlen werden, die besonders effektiv sind. Also wo man mit wenig Geld besonders viel bewirken kann, wo man besonders viele Kinder retten kann. Ja. Und da gibt's auch dann Untersuchungen wissenschaftliche, was nützt viel. Also im Zweifel nicht den Brunnen graben in einem Dorf, sondern die Malaria-Netze oder sowas. Mhm. Und ich meine, wenn man sowas sich vornimmt, dann hat man zwar immer noch nicht das hat man immer noch nicht das Elend der Welt gelöst, aber man hat zumindest für sich einen klaren Cut gemacht. Man hat gesagt, ich spende einen relativ,
ja,
also einen irgendwie wichtigen Teil meines Einkommens oder so, einen nicht allzu geringen, also 10%, das ist ja schon eine Hausmarke. Und damit habe ich dann sozusagen für mich abgegrenzt eine Handlungsstrategie, wo ich sagen kann, ich tue schon relativ viel.
Ja.
Und es ist dann nicht jedes Problem, was ich nochmal sehe, sozusagen im Bereich meiner Verantwortung. Weil das Problem ist ja, dass das einfach zu einer depressiven Struktur führt, wenn wir uns für alles verantwortlich
Überforderung
fühlen.
Ist das
ist eine schlichte Überforderung, ja. Und damit werden wir nicht glücklich und damit werden wir auch nicht zu besseren Menschen und auch nicht zu ethischeren,
ja,
Menschen.
Ja, aber ein effektiver Altruist ist ja dann unter Umständen durchaus eher Teil der Lösung als Teil des Problems. Zumindest hat er das Gefühl.
Ja, ich denke auch, dass er wahrscheinlich effektiv wirklich viel Gutes tut. Und er hat aber für sich auch eine klare Obergrenze gesetzt, wie viel Gutes er tun kann. Nämlich 10% seines Einkommens. Mhm. Und das ist so eine, ich glaube, psychologisch, mental ziemlich saubere Lösung.
Ich habe gerade ein Zitat im Kopf, das nur so halb passt. Das lautet, wenn jeder an sich selbst denkt, ist auch an alle gedacht. Aber das funktioniert mit dem effektiven Altruisten nicht zusammen. Aber da sagst du, das ist eine relativ junge Zusammenkunft von jungen Philosophen und Philosophinnen.
Genau, das ist so eine Bewegung, die in Oxford in England kreiert wurde und die jetzt mittlerweile so in ganz Europa und der westlichen Welt so Blüten treibt und die einfach wirklich sagt, wir haben eine Verpflichtung zu helfen. Wir sind alle überfordert mit dem Wie, aber wir können so ein relativ klares System aufbauen, wo wir, also wir können Empfehlungen aussprechen, wo es besonders hilft, und wir können uns eine Regel, einen Maßstab setzen, wo es auch für uns erträglich ist, also wo wir nicht unser ganzes Vermögen wegschenken, weil wir ja auch leben müssen.
Ja, das ist da wahrscheinlich dann eben auch keine Lösung des Problems, sich selber in Armut zu versetzen aus Solidarität.
Genau, also das, es ist eine ziemlich gute, sozusagen pragmatische, also es ist ja sehr angelsächsisch, dass man pragmatische Lösungen hat für Probleme, die eigentlich unlösbar sind, und das scheint mir eine Möglichkeit, eine relativ pragmatische
Aber
Lösung.
Ich finde es gut, dass das Thema wirklich ein School-of-Life-Thema schlechthin ist, denn wir haben es vorhin gesagt, da werden die verschiedenen Disziplinen zusammengebracht. Da sind philosophische Fragen, die geklärt werden, aber es ist eben auch eine psychologische Komponente. Absolut. Vorhanden. Wie schaffe ich es eben nicht deprimierend oder deprimiert zu werden oder depressiv zu sein in so einer Situation, in der ich mich ständig fragen muss, wie ethisch oder wie unethisch ist mein Handeln gerade? Wir müssen unsere Diskussion an dieser Stelle schon abbrechen, sonst sprengen wir den Rahmen unserer Sendung. Man merkt aber jetzt bei unserem Gespräch schon, dass das sehr interessant werden könnte, wenn nächsten Donnerstag auch noch Hajo Schumacher mitspricht.
Genau.
Anstatt dem Eulen Winson. Da einfach gerne mal vorbeigehen. Am nächsten Donnerstag widmet sich die School of Life wieder mal den großen und wichtigen Fragen des Lebens. Nächste Woche Donnerstag im Fluxbau das Thema, wie finde ich einen ethischen Weg durchs Leben, mit Hajo Schumacher und Catherine Newmark. Wer dabei sein möchte, wir verlosen jetzt schon Tickets für euch, und zwar per Mail. Schreibt eine Mail an School of Life. Nein. Schreibt eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff School of Life, und wir werden euch dann zeitnah darüber unterrichten, ob es für die Liste gereicht hat. Eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff School of Life. Und dann haben wir auch noch einen Werbecode rausgehauen aus den School of Life Betreibern. Wer auf der Website von der School of Life Tickets bestellt, der kriegt 20% Rabatt, wenn er Flux eingibt in das Werbecode-Fensterchen. Ja, auch wir beteiligen uns an euren ethischen Lebensentwürfen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. 20% Rabatt, also wenn man Flux eingibt, auf theschooloflife.com/Berlin. Und für mehr Infos einfach auch nochmal auf fluxfm.de gucken. Vielen Dank, Catherine Newmark, für deinen Besuch. Tschüss.
Dankeschön.
Gute Ideen für ein gutes Leben. Präsentiert von FluxFM und The School of Life Berlin. Mehr Infos und Inspirationen auf fluxfm.de.